Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine scheiß Idee gehabt, verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
Nie mehr. Zweite Liga. Ja, was ist denn, was ist denn für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Ran. Messer zwischen die Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag.
Hab ich doch, Alter.
Wichtig ist auch ein Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Backspin Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, für mich persönlich, Herzens-Fußball-Podcast und damit dem wichtigsten Fußball-Podcast auf dem verdammten Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Onkel Pillow. Moin.
Moin, ich bleibe übrigens dabei. Ne? Ich weiß bis heute von keinem zweiten Fußball-Podcast außer uns.
Ne? Also. Ja, ich höre Gerüchte. Ich höre Gerüchte.
Ja, weißt du, ich kannte mal einen, der hat behauptet, der wäre Batman. Und wenn einer gesagt hat, du laberst Scheiße, hat er immer gesagt, der kann das beweisen. Und dann, wenn er gefragt hat, wie willst du das beweisen, hat er gesagt, ja, hast du mich und Batman schon mal gleichzeitig am selben Ort gesehen? So ist das mit Podcasten, die über Fußball sind und nicht von uns sind. Ne? Gerüchte nur.
Ihr wisst ungefähr, worauf ich heute einlasst. Wir sind Jugendtruppe, das liegt unter anderem oder Tabellenkonstellation in der zweiten Liga, reden wir noch drüber. Aber der Vollständigkeit halber haben wir ja noch irgendjemanden, der hier das gute und schlechte Gewissen von der Veranstaltung ist und sich über die Zeit auch genau als solches herausstellt. Peter, bist du am Start? Geht's dir gut?
Absolut. Halt die Anmoderation lange, ich muss noch ein bisschen was lesen.
Wir haben die nächste Stufe erreicht. Wir bereiten uns während der Sendung auf die Sendung vor.
Ja, aber gut, das muss ich entschuldigen. Das liegt ehrlicherweise alles mal mir. Ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt heute, müsst ihr euch so vorstellen. Wir nehmen ja immer montags auf. Heute ist Montag, 7. Februar. Morgen ist Dienstag, 8. Februar. Das klingt logisch. Ja. Ja, genau. Am Dienstag, 8. Februar, fliege ich um 5.30 Uhr durch, geht los Richtung Los Angeles, weil da ist so eine American Football Veranstaltung, da will ich dabei sein. Deswegen habe ich die Jungs gebeten, dass wir früher aufzeichnen. Das hat natürlich sämtliche Pläne über den Haufen geworfen. So, dass Peter jetzt quasi die Vorbereitung auf das, worüber er gleich schlau reden soll, während der Sendung machen muss. Deswegen wundert euch nicht, wenn er nicht so viel zu sagen hat zu all dem, was wir machen. Aber ich glaube, Bello, wir beide haben auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Denn das Erste, was wir theoretisch recht ausführlich machen könnten, wäre deine Live-Erfahrung mit unserem wunderschönen Partner für dieses Format mit dem Namen.
Der ist aber
versackt an der Stelle.
Weil ich rauche erst noch eine. Warte, lass mal kurz rausgehen. Nein, einen Moment.
Genau. Komm, nochmal rein.
Unser Partner, unseren oft kopierten, selten erreichten und mir gegenüber sich sehr, sehr gütig gezeigt habenden während der Team of the Year Phase, ja, Partner namens EA Sports. It's in the game.
Also ich würde mal ganz ehrlich behaupten, erstmal vielen Dank dafür, dass du nie wieder in deinem Leben irgendwas Böses über FIFA sagen darfst.
Ja, doch, ich habe schon wieder was zu meckern. Aber
wenn das alles wahr ist, was wir in der quasi in unserer WhatsApp-Gruppe und dann auch teilweise in der Insta-Story draußen sehen konnten, lass uns mal direkt damit mal anfangen. Machen wir normalerweise nicht, das steckt sonst mittendrin, aber ich muss drüber reden. Denn ihr das hier verfolgt, dann wisst ihr, mit Pillow drüber gesprochen, Team of the Year kommt, ich durfte es auswählen, ich habe mir was ausgedacht, ich habe ein Team zusammengestellt, das gar nichts mit dem zu tun hatte, was am Ende gewählt wurde. Quasi ich schwimme mal Oberfläche, Pillow halt schon direkt Tauchermaske auf, Flaschen gefüllt, rein in die ganze Sache. Und da sich ungefähr jetzt 2 Wochen aufgehalten, in denen ich original 4 Packs aufgemacht habe. Da war eine drin, die halt, und dann habe ich gesagt, ach, das wird eh nichts mit mir. Und da hat sich so für mich Team of the Year erledigt. Du auf der anderen Seite hast halt quasi Indiana Jones seinen Vater gespielt, gefühlt.
Ja, ich habe durchgezogen. Ja, man muss aber dazu sagen, umso erstaunlicher, dass das bei dir nur 4 Packs waren. Das war live in der letzten Aufnahmesession, letzten Montag, ne? Da hast du dann doch gesagt, ich mache mal hier nebenbei ein paar Packs auf und das hat ungefähr 2 Minuten gedauert. Da hast du schon den ersten blauen in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet, aber wir haben gerade vom anderen Thema geredet und dann haben wir es vergessen. Insigne war es, ne? Die Honorable Mentions-Karte, ne?
Das ist die einzige, die ich gezogen habe.
Ja, aber aus 4 Packs ist das ein ganz guter Schnitt. Ne? Also der Prozentsatz ist okay. Nein, was habe ich gemacht? Ich habe zum ersten Mal dieses Jahr zum Team of the Year eine andere Strategie gewählt, als wie ich sie in den letzten 4, 5 Jahren immer gewählt habe.
Du hast einfach gesagt, du ziehst die ganzen geilen Karten diesmal, oder wie?
Ja, ich habe ja immer, ich fühle mich ja im Traden mindestens genauso zu Hause wie im eigentlichen Gameplay. Und war ja auch letztes Jahr lief total super, da habe ich aber auch direkt zu Beginn so ein Baby Zidane gepackt für 3,5 Millionen, was dich dann natürlich, ne, im exponentiellen Wachstum, wenn du so alle paar Tage mal 10% deiner Coinage tradest und als Gewinn einstreichst, dann ist das gut. Und wenn du das über 3-4 Monate machst, kannst du selber ungefähr ausrechnen. All dieses Speckluck blieb mir bis, wohlgemerkt, zum Team of the Year fern, sodass ich echt jeden einzelnen meiner Coins echt hart ertraden und ergrinden musste und stand dann irgendwann jetzt kurz vor Team of the Year bei, weiß nicht, 6,5-7 Millionen. Zum Vergleich, letztes Jahr war die Mission 10 Millionen vor Weihnachten, war am 12.12. glaube ich schon im Sack. So. Und bisher habe ich immer die Strategie verfolgt, so jetzt trade und noch mehr und noch mehr. Ich war immer so geizig, jetzt ein Team zu kaufen. Oder? Ich habe dann immer so geguckt, ja, gibt's jetzt 1 Million aus, dafür kriegst du schon ein stabiles Team, jetzt nicht das Endstufenteam, aber Endstufenteam machst du dann im April, weil wenn du da deine 15 Millionen hast und gibst davon jetzt mal 8 ebenso oder 10, was weiß ich, für ein Team aus, hast du dann natürlich nur noch 5 Millionen, um zu traden. 10% alle paar Tage auf 5 Millionen ist was anderes als auf 15 Millionen. Ne? Also so. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, so, da hatte ich eh schon in Anführungsstrichen nur 6,5-7 Millionen, habe dann auch noch irgendwie mit Beginn Team of the Year einen ganz miesen Fehltrade gemacht, der mich 850.000 oder so gekostet hat. Der hat richtig wehgetan. Und hatte, da saß dann noch mit meine knapp unter 6 Millionen, hab gedacht, weißt du was, vielleicht dieses Jahr haust du, ziehst du voll durch. Oder nee, so war's dann. Nee, erst habe ich gedacht, so, jetzt habe ich ja hier noch einen Club voller Gold, Rares und Non-Rares und gibt ja diese League-Upgrade-SPCs, habe ich dir auch schon mal erklärt. Du packst halt irgendwelche Goldkarten, die im Verein rumfliegen hast, in so eine SPC und kriegst dann 12 garantierte entweder Premier League oder Ligue 1 oder Bundesliga-Spieler zurück. Kannst sie dann wiederum recyceln in der nächsten SPC und so weiter und so fort. Also sag mal so, auf 30 Packs, die du selber deine Karten reinpackst, kannst du irgendwie nochmal 10 bis 15 nochmal aus dem, was da rausgekommen ist, wieder neu in die Packs packen und wieder öffnen. So. Und hab dann alles, was ich so an Goldkarten im Verein hatte, durchgekloppt und kam, kam erst gar nichts raus, gar kein Blau. Das war aber noch die Woche, wo erst kam ja dieses Mal 2 Tage die Stürmer im Packs, dann 2 Tage Mittelfeld, 2 Tage Verteidigung und Dingens. Und normalerweise war es bisher immer so, danach nochmal 3, maximal 4 Tage das ganze Team. Diesmal war das ganze Team eine ganze Woche oder über eine Woche, glaube ich, 8 Tage sogar, in Packs. So, dann war ich unter der Woche, weiß ich noch, im Osten da, Dresden-Leipzig, meine Tour, die ich immer mache zu unseren Partnern, die da arbeiten. Und kam am Wochenende wieder und dann hatte ich auch mal Bock. Jetzt ballerst du hier mal durch und Roms kam auf einmal Mbappé raus. Ne? So. Kylian Mbappé, also der Team of the Year, der aller, den alle packen wollen. Neben Cristiano Ronaldo, ich würde behaupten, Mbappé noch der, den alle noch mehr packen wollen. Ich habe es Gamer Brother geschickt, so der meinte, Digga, willst du mich verarschen, Alter, geh, ruf mich nie wieder an.
weißt du? Und nochmal blockiert, oder ja, ne?
Ich habe danach nochmal geschrieben, weil kam ja noch ein bisschen was und hat auch nochmal drauf geantwortet. Ich glaube, jetzt wollen wir auch echt nicht mehr melden.
Und so haben wir den dann verloren.
Ja, dankeschön, Pille. Vielen Dank. Vielen Dank an der Stelle dafür.
Aber egal, ich habe ein Team auf die Mbappé, so, das war es auf jeden Fall wert. und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Also guck, jetzt hast du hier noch irgendwie 5 Millionen. Ach, weißt du was, du machst jetzt einfach so lange, wie die im Pack sind, machst du einfach, haust du noch und nöcher, kaufst du diese Goldkarten auf dem Transfermarkt, haust die in die SBC und dann ist doch nur eine Frage von Volumen. Ihr macht einfach diese Packs auf, irgendwann kommt der nächste Blaue raus. Und wenn du das jetzt einfach immer abends, wenn du Zeit hast oder am Wochenende, alles, was du an Zeit opfern kannst, mach einfach mal Arschlecken. Ja, 3,5 Millionen an Goldkarten, die ich gekauft habe. Später, umgerechnet, ich glaube so 600-700 Packs, die ich aufgemacht habe, von denen immer nur Premier League und immer nur League. Oh, ich habe 440 Mal Icardi und Kevin Volland gepackt. Einer hat auch Dingens. Einer hat über Instagram geschrieben, der so, okay, wie oft hast du Icardi und Volland gepackt? Ich so, alle. Safe alle. Ist so, Digga. Dann sind die Köpfe, wie oft die rausgekommen sind. Ne? Und jetzt sehr lange Rede, kurzer Sinn. Das Ergebnis aus 600 bis 700 League Upgrade Packs, Premier League und League 1. Und zwar als erstes, ich versuche nochmal die Reihenfolge zu kriegen: Kylian Mbappé. Dann kam aus einem Premier League Pack Team of the Year Joao Cancelo, auch eine sehr stabile Karte. Insider-Munkeln, sehr gut auch auf der Sechser-Position zu spielen. Ich spiele aber tatsächlich als Linksverteidiger. Gefolgt von Ruben Dias von Manchester City, Innenverteidiger, auch Team of the Year. Und dann auf den letzten Metern am Freitag um, ich weiß nicht, 17.30 Uhr, eine Stunde bevor die dann aus Packs rausgegangen sind, mache ich nochmal so ein League-1-Pack auf und ich sehe schon wieder die blauen Flares und die blaue Karte. Und dann kommt so Argentinien-Flagge und dann ist wieder so, das Gehirn rattert so krass, okay, das kann ja nicht Messi sein. Wer ist denn dieser Fraud, der jetzt gerade, welcher Argentinier ist denn noch im Team? So, weiß ich, Di Maria, den keiner will. und dann Stürmer und dann kam schon sein wunderschönes Gesicht in meinen Bildschirm rein. Er kam dann auch als Walkout raus und hat ein bisschen rumgetanzt. Ja, das sind die vier Team of the Years, die ich gepackt habe. Darüber hinaus, das sind ja nur die wirklichen Team of the Years. Von diesen Honorable Mentions habe ich 6 oder 7 Mal Edouard Mondi gepackt. Den habe ich dann irgendwann immer in irgendwelche Icon-SBCs reingehauen, weil das ganze Futter, was da rauskommt, kannst du ja auch wieder verwenden, recyceln in anderen SBCs. 6 oder 7 Mal Edouard Mondi, den letzten habe ich dann behalten, der steht jetzt im Team. Einmal Haaland, am Anfang habe ich auch ein paar Bundesliga-Packs aufgemacht, hier, Honorable Mentions, Haaland. 3 Mal Kyle Walker, wer war denn noch dabei? 1 Jules Koundé, Antonio Rüdiger, über den ich mich echt sehr gefreut habe. Dann kam aber dummerweise Ruben Dias und hat ihn auch direkt aus dem Team verdrängt, bevor er überhaupt nicht drin war. Wen vergesse ich denn? Ich kann jetzt gerade nicht in mein Handy reingucken. Naja, ein Arsch voll blauer Karten. Plus, wie gesagt, aus diesem Ganzen, da kommen wir auch dann mal so 88er Hugo Lloris oder Harry Kane, so hoch high-rated Goldcards raus. Die klatsche dann wiederum in die wiederholbare Icon-SBC. Dann habe ich noch, wer habe ich da noch gepackt? Eto'o kam da raus. Butragueño kam da raus, auch so ein paar Frauds wie Frank Rijkaard und ich glaube, Luis Figo kam auch raus, der immer total krass aussieht auf der Karte und die Stats sind total krass, das ist der größte Fraud, der kann sich gar nicht spielen auf dem rechten Flügel. Naja, mit dem Endergebnis, dass der Onkel jetzt zwar nur noch irgendwie roundabout 2 Millionen Coins hat.
Nur noch 2 Millionen Coins, Alter!
Ja, aber wie gesagt, also ich habe locker so 3-4 Millionen für diese Packs ausgegeben, aber allein Kylian Mbappé ist halt auf dem Transfermarkt 6 Millionen oder so wert. Kommt noch 4 Millionen Messi dazu. Ich habe auch noch für 1 Million dann Jorginho gekauft, die Team of the Year Karte, weil die wollte ich ehrlich gesagt doch ganz gerne haben. Also eigentlich wollte ich Kanté haben, aber der war dann zu teuer, der war nicht mehr im Budget. Sodass meine jetzige Mannschaft wie folgt aussieht: im Tor Edouard Mondi, Innenverteidigung bestehend aus Ruben Dias Team of the Year und diese Rafael Varane SBC, die zu der Zeit verfügbar war. Da habe ich auch die ganzen Goldkarten reingesteckt und rausgeholt. Hinten rechts Kyle Walker, Team of the Year Mentions. Links João Cancelo, Doppel-6 von Houssem Aouar und Jorginho. Aber Aouar muss noch raus. Ich glaube, da gucke ich, dass ich irgendwie noch Zidane irgendwie reingequetscht kriege in irgendeiner Art und Weise. Links dann Neymar, der war nämlich auch eine der Goldkarten, die da rausgekommen ist. Die kannst du heute immer noch super spielen. Rechts Messi, was so ein bisschen eine Verschwendung ist, Lionel Messi auf dem rechten Flügel, ne? Der kommt halt bei einem Zweiersturm nicht so oft zum Abschluss, aber ich kann dir sagen, die R1-Schüsse von dem sind so ein Cheatcode, ne? Das ist teilweise schon unverschämt, da schämst du dich schon, das Tor zu machen. Und dann die Doppelspitze, Ferenc Puskas, den ich ja vorher schon mal gepackt hatte, nach wie vor aus meiner Sicht eine der underratedsten Karten in ganz FIFA. Und der große, einzigartige Team of the Year, Kylian Mbappé, mit jetzt nach 2 Weekend Leagues und zig Division Rivals spielen, mehr Tore als Einsätze und hat in einem Zweiersturm mit Puskas. Also, es läuft ganz gut gerade.
Alter Schwede, mal ganz kurz zusammengefasst, also das, wenn du das gestreamt hättest, ich glaube, das wäre episch geworden, oder?
Wäre ganz cool gewesen. Er war halt über eine Woche verteilt und ganz ehrlich, also ich lehne mich jetzt hier mal so weit auf dem Fenster und behaupte, mich hat auch gestern, als ich abends ein bisschen gespielt habe, habe ich einen Rivals geschlagen, ein richtig starker Gegner, der war richtig gut, 2-1 habe ich gewonnen, habe mich selber ein bisschen überrascht. Dann hat er mir so geschrieben, der so, Bro, wo hast du denn das Team her? Und dann habe ich dem das auch so erklärt, wie ich es gemacht habe. Ich behaupte, wenn du einfach genug von diesen Packs öffnest und das oft genug machst, dann werden da Team of the Year Karten rauskommen. Dass da allerdings Messi und Mbappé mit dabei sind, ist halt pures Glück. Ne? Hätte auch genauso gut Donnarumma und Achraf Hakimi sein können. Ne? Weil auch keine schlechten Karten sind, aber natürlich kein Vergleich.
Also ich finde es wirklich beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich war auch immer sehr glücklich und sehr stolz darauf, was du daraus gezogen hast. Hab dann zwischendurch gegoogelt, ob es irgendwelche Wege gibt, wie du mir eventuell davon eine Handvoll Karten abgeben kannst. Hab keinen Weg gefunden. Leider nicht. Ich war auch schon und das hat auf jeden Fall aber sehr viel Eindruck hinterlassen. Und eine Schlusserkenntnis für mich nach diesem dann doch sehr langen Informationsblog und trotzdem natürlich auch irgendwo emotionale Werbung für unseren Partner: Ich werde in FIFA 22 definitiv keine einzige Partie mehr gegen dich FIFA Ultimate Team spielen. So viel steht fest. Das möchte ich mir nicht antun, weil das wäre ja, also mit allen anderen das auch noch obendrauf, das wäre ja unangenehm.
Ja. Also ich habe jetzt ich hatte zwar eigentlich dann Freitag komplett die Schnauze voll von FIFA, weil ich habe echt viele von diesen Packs aufgemacht und das ist schon ekelhafte Arbeit. Und haben eigentlich gesagt, diese Woche kein Weekend League, scheiß drauf, aber dann die Samstag wach geworden, habe ich gedacht, ey Digga, jetzt hast du so ein Team, ey komm, hau rein jetzt. Und habe aber auch wirklich so ehrlich gesagt auch schnell gezockt und wenn ich mal wirklich 2-0 hinten lag, dann war auch die Motivation gar nicht mehr so groß. Habe trotzdem die 13 Siege geholt und ich lehne mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage, mit dem Team zum jetzigen Zeitpunkt, da die nächsten 1-2 Wochenende noch mal ein bisschen seriöser dran gehe, ich glaube, dann steht auch die nächsthöchste Rangstufe mit 14 Siegen aus 20, was für mich persönlich schon ein Riesenerfolg wäre. Also da ist dann auch irgendwann das Limit meines Könnens, glaube ich, erreicht. Also dann gegen 6 aus 20, die sind dann schon besser. Wäre eigentlich Hand aufs Herz, aber hätte Fahrradkette. Ich habe 2 sehr, sehr enge Spiele jetzt am Wochenende im Elfmeterschießen, beide verloren. Wo ich mir in dem einen fange ich mir auch tatsächlich erst in der 120. Da führe ich eigentlich 4-3 und mit Schluss fange ich mir dann doch noch ein Ding und dann geht es in den Elfmeterschießen und ja, die Elfmeter kann ich halt nicht. Ich weiß nicht, woher die immer alle wissen, wo ich hinschieße, aber die wissen das auf jeden Fall. Und naja, und hätte da schon einer nur, ne, dann wären da schon die 14 gewesen. Aber schauen wir mal, nur ein bisschen Spannung drin jetzt.
Wenn irgendjemand von euch da draußen möchte, dass Onkel Pillow sowas mehr live online für uns alle zusammen macht, dann liked bitte diesen Podcast hier auf allen Plattformen und lasst schöne Kommentare und schreibt uns bei Social Media auf dem Instagram-Account und dann kann Peter das weiterleiten und dann gehen wir in die Planungen. Mal gucken, was man daraus machen kann.
Lass schon mal einen Sub da auf jeden Fall. Den Sub könnt ihr schon mal da lassen.
Welches Sub? Das Ding mit Teriyaki Chicken oder das mit Ham and Melt Cheese und so?
Chicken Fajita finde ich
geil. Chicken Fajita, okay, alles klar. Weißt du, was aber ein bisschen unfair an der ganzen Sache ist? Dass wir jetzt quasi so ein kleines bisschen wie die Geldverteilung bei der DFL sind, während ich mit dem Gesamtbudget vom SC Paderborn versuche, durch Ultimate Team zu gehen, würdest du dafür nicht mal einen Reservespieler in deinem Ultimate Team kriegen. Das ist jetzt witzig und das ist unser kleiner FIFA-Ausflug. Peter weiß, dass das immer noch bittere Realität ist, auch wenn es eigentlich gar nicht darum ging, denn die DFL hat so ein bisschen Zahlen verkündet und es gibt Neuigkeiten über die Gesamtlage der Bundesliga.
Ist richtig, denn genau wie andere Unternehmen Quartalszahlen veröffentlichen, macht das auch die DFL um diese Jahreszeit. Und der aktuellste Bericht ist der die Saison 2019-20 analysiert. Und damit steige ich erstmal kurz ein, damit du die Zahlen, die danach kommen, so ein bisschen im Kontext haben. Saison 1920 wurde ab dem 26. Spieltag durch Corona beeinflusst und DFL heißt, wir reden immer von den 36 Profiklubs, das heißt erste und zweite Liga. 194,7 Millionen Euro investieren die Profiklubs in 2019-2020 in den Nachwuchsbereich als Beispiel und 726 Millionen Euro setzen die 18 Clubs der zweiten Bundesliga um. Das ist zusammen mit dem Bundesliga-Verein sind das 1,4 Milliarden Euro, die abgeführt wurden an Steuern. Ja. Nur an Steuern und Abgaben an das Finanzamt sowie Sozial- und Unfallversicherung. Und 52.000 Menschen arbeiten professionell für beide Ligen, wenn man alle Kader und alles dazu nimmt, direkt und indirekt. So, jetzt geht's aber leider eben auch ein bisschen bergab und da ist nämlich der große Unterschied zwischen den beiden Profiligen. Während in der ersten Liga es keine Einbußen gibt für Spielerberater und auch kaum für Spieler, ist vor allem in der zweiten Liga so, dass die Personalkosten um 20% gesunken sind. Und aber hier die Kicker, die schon jetzt Einblicke haben auf den aktuellsten Bericht der DFL, die titeln, dass Spielerberater zum Beispiel zu den Leuten gehört, für die sich sehr, sehr wenig geändert hat finanziell. Das heißt, David Weiter, Zitat, unverändert mit vollen Händen ausgeworfen, was Budgets angeht. Das sind, hier wird geschrieben, 230 Millionen Euro wurden ausgewiesen im Mai 2021 an Spielerberater.
Wahnsinn, das ist schon Wahnsinn.
Und das heißt, wenn wir uns vorstellen, die Spielerberater sind ein Verein, dann haben die eben diese 230 Millionen bekommen und nur 4 Bundesliga-Vereine haben mehr überhaupt Einnahmen als die Gruppe der Spielerberater, wenn das ein Verein wäre. Und auf wen du eben referiert hast, Nico, das sind der Karlsruhe SC.
Ja, genau, das war ja.
Und Sandhausen, die machen beide ein bisschen weniger als 20 Millionen Umsatz. Und könnten damit eben keinen Lewandowski alleine halten. Und wenn sie den Busfahrer kündigen und sonst wen. Und den ganzen Kader.
Ja, was macht das mit dir, Pillow? Was wollte ich sagen, Pillow, was denkst du, wenn du das alles so hörst?
Scheiß Millionäre.
Singen. Alter, los.
Ja, was soll ich dir sagen?
Scheiß Millionäre. Wir singen Scheiß Millionäre. Scheiß Millionäre.
So. Ja, sind halt, was soll ich dir sagen? Also die Spielerberater und auch die Spieler, die von diesen Spielerberatern betreut werden, die werden genug gute Argumente ins Feld zu führen wissen, warum diese Summen gerechtfertigt sind. Ne?
Marktwerte gerade in einer Pandemie bei steigenden Social Media Aktivitäten der gesamten Weltbevölkerung ist natürlich der Wert des einzelnen Menschen auch im Internet so groß geworden, dass es natürlich diesen Preis rechtfertigt, alleine bei den Social Media Zahlen. Ein Haaland hat allein 15 Millionen Follower und hat noch nicht mal einen Titel gewonnen. So, kurz ein Beratertext, jetzt bist du wieder dran.
Ja, aber das ist alles nicht echt. Ne? Das ist alles Plastik, obwohl er doch, die Leute geben das Geld aus, ne? Also da wird es echt. Ne? Aber ja, was soll ich dir jetzt sagen? Also ich kann mich ja noch an wann haben wir denn jetzt? Februar, ne? Ja, so an fast 2 Jahre, wenn ich zurückdenke, Corona kickt gerade rein, Geisterspiele, oh mein Gott, wir müssen alle sterben und warten hier alles und der Fußball ist bedroht und Existenzen sind bedroht. Da weiß ich die Reden, die da geschwungen wurden. Ne? Die habe ich noch im Kopf, dass wir jetzt alle mal ein bisschen zur Vernunft kommen müssen und da muss jetzt erst so ein Virus kommen, damit wir mal alle ein bisschen diesen Wahnsinn stoppen und so. Es gab ein paar Vereinzelte, die damals schon gesagt haben, Leute, träumt nicht rum, gar nichts wird sich ändern. Gar nichts wird sich ändern. Da wird ein Schweinegeld verdient und deswegen wird da auch immer ein Schweinegeld ausgegeben werden. Genauso ist es gekommen. Also wundern tut mich das jetzt nicht. Ja, ist ungerecht, besonders in der Verteilung. Was macht so ein Spielerberater eigentlich den ganzen Tag? Ich habe letztens gelesen, dass Mino Raiola noch nicht einmal im Dortmund-Stadion war und ein Spiel von Erling Haaland geguckt hat. Ne? Hat Haaland selber gesagt.
Ja, genau.
Was machen die denn den ganzen Tag?
Außer was hat der Job vom Spielerberater mit Fußball zu tun, würde ich da zynisch behaupten.
Ja.
Ja, also sagen wir mal so, ja, ich glaube auch, dass das eindeutig die Schwachstelle im System ist. Das zeigen ja auch die Zahlen. Ich finde auffällig, guck mal, wenn du überlegst, ich fange kurz andersrum an. Wenn du überlegst, wie wir früher Empörung darüber hatten, dass Spieler vor Ablauf ihres Vertrages gegangen sind, und es also wirklich die Spieler ja auch dafür angefeindet worden, muss man eigentlich sagen, dass man den Spielern jetzt sagen kann, Mensch, die machen alles richtig, die bleiben ja einmal bis Vertragsende und gehen erst dann. Kleingedrückt ist halt, dass dadurch natürlich die Handgelder und die Beraterhonorare halt in die Höhe schnellen. Und dabei dann auch, glaube ich, in den Verhältnismäßigkeiten wir eine so Superlativspitze haben, und das siehst du am Haaland-Beispiel jetzt hundertprozentig, da stehen irgendwas von, wie viel waren es, 80 Millionen oder irgendwie sowas steht da ja drin offensichtlich, ne? Irgend so eine Summe in der Größenordnung, fixe Ablöse. Sei doch mal sicher, dass das drumherum trotzdem dafür sorgen wird, dass das Gesamtpaket alleine an Ablöse mit Berater und Handgeldern trotzdem das Doppelte ist, damit alle Beteiligten gut damit verdienen. Und diese Spitze macht es halt so heftig. Ich glaube, das sind auch die Gesamtzahlen, weil in der Mitte siehst du ja trotzdem, alle mittleren Bundesliga-Vereine geben gar nicht so viel für Ablösen mehr aus, nur noch mal vereinzelt einer, so wie jetzt Augsburg mal ein bisschen mehr, aber das gab auch richtig viele, die im einstelligen Millionenbereich jetzt in der Bundesliga ausgegeben haben, in der Winterpause vor allen Dingen, viel Laien, viel Umsonstwechsel und sowas alles. Da merkst du schon auch die Pandemie, oben halt überhaupt nicht. Und das ist halt das, was auch krass voll durchschlägt, so. Plus, und das ist die andere kleine Note dabei, das war dieser letzte Satz mit Karlsruhe und Sandhausen, nur so als Anekdote, am Ende ist das der untere Sockel und wir sind mit Bremen und Schalke in der zweiten Liga halt, sollen wir schön die Fresse halten mit dem Budget, also mit dem Gesamtbudget, mit dem die Vereine da haushalten dürfen im Vergleich zum Rest der zweiten Liga. Aber du merkst auch, 2-3 Jahre mehr, dann wird's irgendwann schwer. Und je länger du davon wegschwimmst, desto weiter weg ist auch irgendwann Platz 15 in der Bundesliga. Und ich glaube, dass selbst bei dem Solidaritätsprinzip, das die DFL ja immer versucht durchzuziehen, wird es dadurch trotzdem nicht einfacher.
Absolut. Aber am Ende ist halt auch, das ist jetzt so ein bisschen, geht sehr in die Richtung, ja, die bösen Spielerberater. Ne? Am Ende ist es doch aber auch wieder, don't hate the player, hate the game. Ne? So. Cesar. Also wenn mir jetzt einer sagt, hier, ich habe hier so einen ganz talentierten 15-Jährigen, kannst du mal ein bisschen unter die Fittiche nehmen und mal hier ein paar Tipps geben und guck mal, kannst auch gut mit Zahlen, kannst mir hier was aushandeln und da gibt mir einer, was weiß ich, eine Million oder eine halbe für, dann sag ich auch nicht nein. Ne? Also,
Denke ich nämlich auch.
Nur wenn sie an 1.000 mitverdient, sagst du dann.
alles für den Club.
Man muss übrigens der Vollständigkeit halber noch sagen, dass die DFL 4,8 Milliarden Umsatz hatte in der Saison 18-19. Das waren Rekorde bis dahin. Und dass der Einbruch dieses Jahr nicht so hoch ist, wie er sein können, liegt auch immer noch an dem lukrativen Medienerlösen, die mit Fernsehverträgen zusammenhängen, die jetzt aktuell im letzten Jahr sind. Und es ist so gestaffelt, im letzten Jahr ist der höchste Umsatz. Und das war schon der höchste Umsatz. Und das war vorher schon so festgelegt, vor Corona lange war der Vertrag gemacht. Da hat auch einfach der deutsche Profifußball Glück gehabt.
Ja, du, TV-Gelder sind ja von der Corona-Pandemie nicht, also jetzt auch in weiteren Verhandlungen, die dann nach vorne raus, ich weiß nicht, ob die noch stattfinden oder ob die auch schon wieder unter Dach und Fach sind, aber da ist so ein Geisterspiel-Corona-Thema ja eher förderlich für mehr TV-Gelder und so. Ne?
Ja, da können wir nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen. Das sind natürlich auch die Bombe mit der DAZN und mit dem Preiserhöhung um über 100% oder um 100%. Ja. Wo ich auch schon recht, also an einigen Stellen natürlich auch verschiedenste Diskussionen darüber geführt habe, weil ich grundsätzlich nicht der Meinung bin, jetzt ist DAZN der Teufel, wenn sie 100% oben drauf geschlagen haben. Und nein, Leute, das hat nichts damit zu tun, dass ich auch ab und zu mit denen zusammenarbeite, sondern einfach vom Grundprinzip her, Stichwort don't hate the player, hate the game, man sich einfach mal vor Augen führen muss, wer wo wie welche Summe veranschlagt, wer sie bekommt, wie das weiterverteilt wird. Trotzdem ist das natürlich ein Schock und deswegen doch der Shitstorm in der Größenordnung. Ich bin mal gespannt, was das bedeuten wird. So, denn vorher 10 Euro für Bundesliga ein bisschen, Champions League, Italien, NBA, NFL, Dart, mit allem drum und dran, war auch schon ein ganz schön Kampfpreis. Und insofern ja. Mal gucken, wo sich das hin bewegt.
Du, um das Thema nochmal kurz anzuschneiden, ich kriege da natürlich massiv mit hier bei uns, bei Vodafone, weil wir auch diverse Kooperationen mit der DAZN haben. Wenn du mich fragst, das Problem an der Geschichte oder warum das so ein Shitstorm ausgelöst hat und so hochgekocht ist und auch immer noch hochkocht, ist gar nicht die Preiserhöhung an sich. Jedes Unternehmen hat irgendwelche TV oder Mobilfunk nicht, aber TV-Dienstleistungen historisch gesehen hat immer irgendwelche Preiserhöhungen mit sich gebracht über die Jahre. Das wurde den Leuten nur sonntags per E-Mail geschickt und montags galt schon der neue Preis. Das ist ein Riesenproblem. Ja. Die Kommunikation war ein Riesendesaster. Aber ich kann an der Stelle vielleicht mal den dezenten Hinweis geben, dass es einen gewissen multimedialen Mobilfunk sowie aber auch eine Haushaltsanbieter, nenne ich ihn jetzt mal. Dessen Farbe.
Haben wir da Verträge? Das ist,
fällt ich jetzt hab, in Werbeblock. Ich habe da Verträge.
Fällt jetzt in Werbeblock.
Ein
ich distanziere mich davon, Farbe, was Pillow jetzt sagt.
Ja, ach, jetzt entspann ich doch mal, das ist ja nicht schlimm. Ein in roter Farbe fungierender Mobilfunkanbieter, der darüber hinaus sehr gute Homeoffice- und Breitbandlösungen ja auch anbietet, was natürlich auch den TV- und Broadband- und Cable-Bereich abdeckt. Gewisse Verträge mit der DAZN hat, die diesem namentlich zu nennenden, in Rot agierenden Mobilfunkanbieter erlaubt, zumindest für einen gewissen Zeitraum in die Zukunft hinein noch DAZN für den alten Preis von 14,99 anzubieten. Nur mal als kleiner, dezenter Hinweis.
Ach, schöne Grüße.
Ich suche mir auch einen eigenen Sponsor für nächste Folge, wo ich dann am Anfang sage, oder einstreue. Kriegt die gar nicht mit.
Ist doch auch gut für die Leute.
Also, ja, ich muss an der Stelle nochmal ganz kurz für die nächste Folge rückversichern, inwiefern ein Mobilfunkhersteller mit der so ein herrliches blaues Anbieter. Licht benutzt, Anbieter, was auch immer, Anbieter, also blaues, ob der nicht auch in diesem Kontext vielleicht irgendwelche Angebote mitmachen kann, die wir mit vorlegen
können. Nee, können sie nicht. Kann ich schon beantworten. Nee, können sie nicht. Weißt du, was die Kollegen in Magenta auch nicht können? Bei uns im Rewe steht jetzt seit einer Woche, anderthalb, steht so ein, du musst dir vorstellen, kommst rein durch die erste elektrische Tür, die aufgeht, und dann ist nochmal so ein kleiner Zwischenbereich, bevor du dann wirklich in den Rewe reinkommst, wo in der Regel immer so Blumen stehen, die keiner kauft. Da steht jetzt ein Typ mit so einem Telekom-Stand, ja, mit einem magentafarbenen Stand, Entschuldigung, können wir das immer, ich hatte gesagt, einmal piepen, in einem Magenta-Stand Und er meinte dann, mich anzuquatschen, hör mal, sind Sie denn schon Magenta-Kunde, hat er gesagt.
Hat er original auch mit einem Hammer angefangen?
Ja, ne, ja, so aber nicht ganz anders. Ich glaube, der hat einfach den Hammer komplett. Der guckt mir an, so tätowierten, weißt du, so ein, mit so einem Tunnel im Ohr. Der guckt mir auf einmal an und sagt, sind Sie schon Magenta-Kunde? Und ich bin auf Zack, ne? Ich bin ja Penny am Baum. Ich sage, nee. Ich sage, aber ich sag dir jetzt einen Deal. Du bietest mir jetzt eine 1 Gigabit Geschwindigkeit Internetleitung an, dann unterschreibe ich jetzt. Wofür brauchen Sie das denn? Ist das scheißegal, wofür ich das brauche. 1 Gigabyte, dann unterschreibe ich jetzt kaum wie sofort. Ja, aber das kann ja nur ein gewisser Mobilfunkanbieter in Rot bieten. Da habe ich gesagt, ach so, warum könnt ihr das denn nicht? Ja, dann läuft ja über Kabel. Ja, dann kaufe ich auch nichts. Ja, dann, ja, aber trotzdem danke. Ich sage, ja, bitteschön, tschüss. Stand da der Fisch.
Oh, Gott. Schöne Grüße an den Arbeitgeber von Onkel Pillow. Jetzt muss ich versuchen, überall dazu zu bauen, was wir auch noch vorhaben.
Ich danke meinem Prepaid an dieser Leica Mobile.
Und ich wollte erst noch zum Finishing-Move ausholen und fragen, ob ich dann zu meiner 1-Gigabit-Leitung, die er mir eh nicht bieten, die er mir halt leider nicht bieten kann.
Hallo, komm zurück zum Fußball.
Wenn er sie mir hätte bieten können, ob ich dann noch eine Smartwatch für einen schmalen Preis dazu hätte kriegen können, das hätte er nämlich auch nicht gekonnt. Aber gut. Lassen wir das jetzt. Ist ja jetzt auch genug.
Trägst du Smartwatch?
Was der Onkel tragen kann. Ne? Also Mann vom Welt trägt mal so.
Okay. Ja.
Lässt du die Rolex dafür manchmal im Schrank, sagst du?
Manchmal lasse ich die dafür im Schrank, ja.
Ja, sehr gut.
Das war sehr ausschweifend.
Ja, wie baue ich jetzt eine beschissene Überleitung? Heute, am Montag, hat eine Schlagzeile dann doch ziemlich für Furore gesorgt. Wenn wir kurz in die Bundesliga gehen wollen. Süle wechselt zum BVB. Und ich würde gefühlt sagen, damit zum allerersten Mal, dass Nationalspieler mit Qualität und Potenzial im Frühling seiner Karriere von B nach D wechselt und nicht umgekehrt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal so gewesen ist. Was sagt ihr?
Fühlt sich an wie ein Downgrade, ne?
Nee.
Findest du
nicht? Also ja, doch, klar, aber es fühlt sich an wie, wow, Dortmund scheint was vorzuhaben. Also diesmal wirklich. Also diesmal ja, aber wirklich. Ja.
Diesmal aber wirklich.
Oh, diesmal aber wirklich. Ja, also ich meine, ne? Aber du weißt, was ich meine. Also da geht schon los, dass ich mir so überlege, wenn der Schlotterbeck da auch noch kommt, Akanji, Süle, Schlotterbeck oder so, oder Ginter ist auch noch nicht bei Inter im Winter. Also es gibt noch so ein paar Kandidaten. Dortmund kann auf einmal eine richtige Mannschaft werden. Wenn dann der Stürmer vorne weggeht, wird es eng. Aber selbst der, dann kriegt er 30 Millionen im Jahr und das Stadion wird nach ihm umbenannt. Dann heißt es das Haaland, die West-Haaland-Stadion. Und dann bleibt er auch.
West-Haaland-Stadion.
Und dann wird's auf einmal ein richtig krasser Gegner. Oder was denkt ihr? Also ich finde, Bayern hat sich da schon, also ich weiß es nicht. Hat sich Bayern verzockt oder warten die auf Christensen und Rüdiger und sind dadurch trotzdem besser?
Also ich war auch überrascht, dass sie nicht mit Niklas Süle den Vertrag verlängert haben. Noch überraschter war ich dann über die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge, dass er sich ja nie so wirklich durchgesetzt hätte und hast du nicht gesehen. Also aus meiner Sicht ist Niklas Süle, ja, hatte der viel mit Verletzungsgeschichten zu kämpfen, aber wenn er dann wieder fit war, dann war der da, ne? Und also für mich gehört der neben Antonio Rüdiger ganz klar in die Innenverteidigung in der deutschen Nationalmannschaft auch, ne? Von daher hat mich das schon überrascht. Mich überrascht auch, dass er nach Dortmund geht. Ich hatte gedacht, die Auslandsvereine werden da sicherlich auch großes Interesse dran haben. Nichtsdestotrotz fühlte sich für mich an wie ein Downgrade. Ne? Also gut, er hat gesagt, seine Wertschätzung hat ihm gefehlt. Und ja, Carlo Rummenigge meinte, Wertschätzung ist eine Maßeinheit namens Euro. Ja, okay, ich weiß es nicht, ob Dortmund da wirklich mehr auf den Tisch legt als die Bayern in ihrem Angebot. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es nur darum irgendwie ging oder hauptsächlich um Euros. Aber machen wir uns nichts vor mit dem Meisterschaft. Dortmund, das ist auch nichts. Das ist nichts. Das war vor 2-3 Jahren vielleicht mal und da war auch noch ein anderer Trainer aber Dortmund ist diese Saison nicht und wird auch die nächsten Jahre kein Meisterschaftskandidat sein. Das ist einfach nicht gut genug. Das sieht auf dem Papier immer alles so schön aus, aber hier so auch ein Akanji, meiner Meinung nach ist der total overhyped, Dann hast du da diesen dann Axel Sagadu daneben, wo sie immer sagen, ja, wenn der kommt, der kommt aber nicht. So. Und Rafa Guerreiro ist ein limitierter Spieler, ein Thorgan Hazard ist aus meiner Sicht, das sind gute Bundesligaspieler, ne? Verstehen wir jetzt nicht falsch, aber da sind ja jetzt auch nicht die, mit denen eine Meisterschaft gewinnst. Und wenn dann im Sommer mal Haaland weg ist, wovon wir jetzt, glaube ich, mal alle ausgehen können, da hast du dann Daniel Mahlen und vielleicht nimmst du auch noch mal Geld in die Hand und holst noch einen zweiten dazu. Aber die rennen ja immer so ein bisschen ihren Erwartungen hinterher und das wird auch Niklas Süle nichts daran ändern. Also, nee. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich habe gestern gesehen und habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefreut, gestern ganz böse von Bayer Leverkusen 5 Stück auf die Möhre gekriegt haben. Ne?
Also. Aber das Spiel hat auf jeden Fall nach Niklas Süle in der Verteidigung geschrieben. Als ich mir das so angeguckt habe, an der einen oder anderen Stelle hätte da mal einer gefehlt, der genau dagegen vorgehen kann. Dafür waren sie ein bisschen zu langsam hin.
Ja, die standen aber auch sehr hoch. Ne? Gegen so einen Gegner wie Leverkusen, wenn du so hoch stehst, da vorne die Diabies, wie sie heißen, anziehen im Konter, dann musst du dir das schon gut überlegen, welchen Pass du da vorne am 16 am gegnerischen spielst und wo du eventuell den Ball verlierst. Ne? Weil wenn die einmal ins Rollen kommen, Leverkusen, also da müssen wir auch nicht drüber reden. Wobei Leverkusen dann aber auch gestern Bock stark gemacht hat. Ne? Ja, also nicht, dass ich einen falschen Eindruck erweckt habe. Niklas Süle wird Borussia Dortmund weiterhelfen, Punkt. Aber mit Meisterschaften und so haben die trotzdem nichts abgepasst. Wie denn? Mit wem denn?
Ja. Keine Ahnung. Ich finde den Move trotzdem gut. Es gibt wieder so einen kleinen Funken Hoffnung von dem, was ich aber auch ein bisschen mit Augenzwinkern meinte. Jetzt aber wirklich, da wird noch viel anderes dazugehören, wie sich der Gesamtkader entwickelt, ob Bellingham da bleibt, ob Haaland da bleibt. Wenn beide weggehen, ist es halt eine recht stabile Abwehr, die vor Platz 3 und Platz 4 ein bisschen beschützt. Aber ich glaube, die Antwort wird Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung bei Bayern München sein, der dann die 15 oder 20 kriegt, die Süle gerne gehabt hätte und die er nicht gekriegt hat. Deswegen geht Süle auch mit den Worten, ich habe mich hier als Spieler und als Mensch mehr gewertschätzt gefühlt und deswegen geht er nach Dortmund. Wenn am Ende so alle glücklich sind und Dortmund dadurch die nächsten Jahre weiterhin Champions League spielt, verliert keiner, außer der Fußball insgesamt, weil es trotzdem keinen neuen Meister gibt. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Es gibt aber einen Afrika-Cup-Sieger, Peter, unserer Informationsmensch heute. Denn ihr müsst euch vorstellen, er redet deshalb so wenig, weil er die ganze Zeit nebenbei liest, damit mein Zeitplan mit ich muss hier schnell raus funktioniert. Spaß. Aber Peter, hast du Afrika-Cup geguckt eigentlich? Oder Peter, Pillow, hast du noch ein bisschen weiter geguckt, außer den Komoren?
Ja, ich habe hier in den Achtel- und Viertelfinalpartien ab und zu mal reingeschaut, bisschen abends, aber das Finale gestern habe ich leider verpasst.
Ja.
War ja bei mir auch so eher eng.
Ja. War ja so, wie ich es gehört habe, aber jetzt auch kein so großes Schmankerl mit 0-0 nach 120 Minuten und Elfmeterschießen. Von daher, ja.
Es war ein handelsübliches Afrika-Cup-Finale.
Ja, gut. Da fehlt mir die Expertise, um das zu beurteilen.
Ey, es war total lustig. Du kennst auch noch Darko, ne?
Danke, klar.
Ja, genau. Mit dem, den habe ich getroffen. Egal, also für euch da draußen. Ne? Darko, seit 100 Jahren.
Veranstalter, genau.
Genau, seit 100 Jahren im Hip-Hop mit unterwegs. Wir kennen uns seit 150 Jahren alle.
Ja, die Leute kennen den Label-Manager von Qatar.
Genau. Und mit dem habe ich mich getroffen, alle möglichen Sachen besprochen und dann lustigerweise uns in einer kleinen Gruppe mit uns ein paar Leuten darüber unterhalten über Afrika-Cup. Und die meisten haben das gar nicht so auf dem Sender gehabt. Und dann haben er und ich unsere Anekdoten aus 100 Jahren Afrika-Cup rausgeholt, die wir noch so im Kopf hatten. Und er hat noch ein paar mehr gehabt, die so großartig waren. Ich bin nach wie vor ein großer Fan davon. Es wird auch irgendwie so bleiben. Fast schade, dass das Turnier zu Ende ist. Da gab es halt auch so Dinge wie in den letzten Jahren, wie dass eine Mannschaft schlichtweg nicht auf den Platz gegangen ist, bevor sie nicht ihre Prämie gekriegt hat. Und dann musste wirklich der Koffer im Hotelzimmer abgelegt werden und erst dann sind die Spieler. Die waren noch nicht mit, ja, wir überweisen dir das. Nein, überweist mir das nicht. Ich möchte den Koffer mit dem Geld in meinem Zimmer haben. Vorher steige ich nicht in den Mannschaftsbus und fahr zum nächsten Gruppenspiel im Afrika-Cup. Und so weiter und so fort. Das Finale, da gibt es ein großartiges Meme, das vieles von dem, glaube ich, erklärt, was am Ende dabei rausgekommen ist, bevor Peter hier mal erzählen kann, wie das Spiel gelaufen ist, wenn ihr es noch nicht wisst. Es gibt dieses Bild, wo Salah so quasi der vor dem Schiedsrichter steht und der ihm Karten und Pfeife entgegengereckt. War das Spiel so, Peter, oder?
Ja, der Hintergrund war, wie ich es gelesen hatte, das habe ich nämlich tatsächlich heute mal kurz mit einem Auge gelesen, dass es da eine Entscheidung gab, mit der Salah wohl partout nicht einverstanden war und die Diskussion wohl auch echt lange ging, mit dem Ergebnis, dass der Schiedsrichter dann gesagt hat, du, weißt du was? Jetzt, wenn du eh meinst, hier, du kriegst das alles so gut, hier ist die Pfeife, hier ist die Karten, sieh zu, mein Lieber.
Ja. Zurück zu dir, Peter. Dreimal eingeleitet, jetzt bist du dran.
Schönen guten Abend. Senegal hat 4-2 im Elfmeterschießen gewonnen, war auch klarer Favorit. Ägypten ist so der Rekordmeister des Afrika-Cups, eigentlich das dominante Team. Die waren aber davor, spannende Geschichte, das war das dritte Spiel in Folge, in dem sie das Elfmeterschießen mussten. Das erste, was sie nicht für sich entscheiden konnte. Ich würde behaupten, war geprägt dann von Stars der Premier League. Also Mané hat das entscheidende Tor geschossen. Salah ist eben so das Gesicht des ägyptischen Teams. Und ganz wichtig, Eduardo Mendy hat eben, Chelsea-Keeper hat den entscheidenden Elfer gehalten und dafür eben gesorgt, dass der Favorit aus dem Senegal gewinnen konnte. Und von daher war das wohl für Verfolger des Afrika-Cups ein zu erwartender Sieg, der dann eben durch das spannende Elferschießen gekürt wurde. In der regulären Spielzeit fiel kein Tor.
Aber auch ein verschossener Elfmeter eben genau in dieser regulären Spielzeit, wo es ganz lustige Szenen darum gegeben hat, wie quasi Keeper am Tor und dann die Diskussion darüber und man Salah mit vorgehaltener Hand vom Mund erklärt wurde, hinschießen, was er machen soll. Und dann Mané dazwischen geht und sagt, ey komm, jetzt hört mal auf zu quatschen, geh mal in dein Tor, so ich will jetzt hier Elfmeter schießen und dann der ausgerechnet auch von ihm noch hält. Also also wie gesagt, so viele schöne Bilder wieder drin. Und ich finde, wenn man keine Liebe hat für 0-0 nach 120 Minuten und Elfmeterschießen, dann hat man den Afrika-Cup noch nie geliebt. Ich freue mich auf in 2 Jahren. Ich war ein bisschen entsetzt von der Platzqualität. Die war viel zu gut für meine Erinnerung. Aber eine lustige Anekdote. Und das Krasse, ich glaube, wie war das Ägypten? Oh, jetzt wird's gefährlich. Aber die haben, glaube ich, jetzt zum zweiten und dritten Mal im Finale den Afrika-Cup vor kurzem verloren. Da müssen wir nochmal kurz
nachgucken. Sie haben 7 Titel in Summe und gespielt wurde in Kamerun übrigens. Schickes Stadion, was du da gerade ansprichst, ja.
Ja, genau. Warte mal, das will ich mal ganz kurz nebenbei gucken. Redet ihr mal, tut mal so, als ob ihr was Vernünftiges sagt.
Mané hat aber Dingens, ne, muss man ihm sagen. Er hat auf jeden Fall relativ dicke Eier. Der hat, wie du gerade schon richtig gesagt hast, im Spiel dann den Elfmeter hat der Torwart gehalten, also nicht verschossen, aber der Torwart hat ihn gehalten. Und Mané hat ja dann aber den entscheidenden Elfmeter im richtigen Elfmeterschießen dann später gemacht und hat den einfach wieder in dieselbe Ecke geschossen, nur diesmal dreimal so feste und der Torwart war auch wieder in der Ecke, aber der hat den einfach so reingebläst, dass er jetzt dem Torwart vorher sagen können, stell dich mal dahin, er hat ihn trotzdem nicht gehalten. Von daher relativ große Balls im Hause Mané. Ja.
Ja, und ich fasse nochmal kurz zusammen, seit 2000, einfach nur mal aus Spaß, damit jeder mal gehört hat, auch ihr, weil es echt lustig, ich lese das gerade hier wieder bei Wikipedia, ist echt lustig. Also, wenn man seit 2000 sich Finalisten und Sieger und sowas alles anguckt, ne? Dann gewinnt 2000 Kamerun gegen Nigeria im Elfmeterschießen. 2002 Kamerun gegen Senegal im Elfmeterschießen. 2004 Tunesien gegen Marokko, ganz normal 2-1. Ägypten 2-6 im Elfmeterschießen. Ägypten 2-8, 1-0 gegen Kamerun. Ägypten 2-10, 1-0 gegen Ghana. Sambia 2-12 im Elfmeterschießen gegen Elfenbeinküste. Südafrika, dann war dann Nigeria 2013 1-0 gegen Burkina Faso. Elfenbeinküste 2015 im Elfmeterschießen. Übrigens 9-8 im Elfmeterschießen bei 0-0 nach regulärer Spielzeit. 2017 Kamerun 2-1, 2019 Algerien 1-0 gegen Senegal und übrigens Kamerun 2017 gegen Ägypten im Finale gewonnen. Und jetzt 2022 Senegal im Elfmeterschießen gegen Ägypten. Ägypten also jetzt zweimal schon Finals verloren und es gab nur seit 2000 nur 3-mal Gegner, die ein Spiel verloren haben und trotzdem Tor im Finale geschossen haben. Also das ist einfach ein 1-0 oder Elfmeterschießen-Pokal. Und dafür liebe ich ihn.
Der, man muss dazu sagen, bei dem 9-8, von dem du gerade gesprochen hast, im Elfmeterschießen nach 0-0, nach 120 Minuten, da hat dann irgendwann der Busfahrer verschossen.
Ja, genau. Ich glaube sogar, ich müsste nochmal versuchen, ob ich das hier auf die Schnelle rausfinde. Aber da gab es, ich kann mich daran erinnern, dass es auch nicht der 9. Schütze war, glaube ich, sondern da wurde es irgendwann wild mit den Schützen.
Naja, mit Sicherheit war das nicht der 9. Schütze, da kannst du mal drauf lassen.
Da haben auch einige verschossen in so einem Finale.
Ja, mit Sicherheit.
Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht raus. Was wir aber wissen, und das können wir relativ schnell rausfinden, dass diese zweite Liga uns noch den letzten Nerv rauben wird. Pillow, wie gehen wir damit um?
Ja, mach du mal jetzt. Ich bin die ganze Zeit immer am Labern. Ich habe heute eine Viertelstunde, glaube ich, über Team of the Year geredet. Die Leute denken, die hören zu, die denken so, Pillow, Alter, hat doch mal die Fresse, was hast du jetzt gepackt? Mach du jetzt erstmal, ich komme gleich.
Ja, okay. Kurze Zusammenfassung von dem, was wir hier alles so heute wunderbar erzählt haben, habt ihr ja jetzt schon gehört. Zweite Liga.
Zweite Liga, die wäre... Nie mehr.
Ich sag dir mal so, den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich mir die Tabelle angeguckt habe, zusammengefasst, also es stehen 6 Mannschaften, auf dem 6. glaube ich, Heidenheim.
Ja.
Mit 37, auf dem 1. Darmstadt mit 39. Bremen 3. 38, Schalke 4. 37, Hamburg 5. 37, nee, andersrum.
Schalke Hamburg, sogar 5. genau, Hamburg ist 4.
Schalke 4.
Weil Hamburg jetzt 5 Tore gemacht hat.
Ja, ja, genau, weil Hamburg einfach mal den Tabellenführer auswärts 5-0 weggehauen hat. Es gibt auf ganz locker. Es gibt so ein paar Erkenntnisse, die ich dabei auf jeden Fall mit euch teilen würde. Und die ersten sind, wenn Werder Bremen nicht verdammt nochmal 6 Spiele in Folge gewonnen hätte, hätten wir mit der ganzen Scheiße nichts zu tun.
Richtig.
Auch 5 Siege in Folge, gerade so, aber auch 4, es hätte alles nichts, 4 Siege von sehr, hätte alles nichts gemacht. Wenn wir hinten, würden wir immer noch hinterherlaufen und würden zugucken, wie 5 andere Mannschaften um Aufstieg kämpfen. Das lässt mich sehr demütig sein bei der ganzen Veranstaltung, auch wenn das natürlich sich auch sehr gut anfühlt mit 6 Siegen und allem drum und dran, aber trotzdem sehr demütig. Dann diese Erkenntnis, wie eben schon beschrieben, dass der HSV einfach mal Darmstadt 98, die einfach den mit Abstand stärksten Sturm haben, die einfach bisher eine überragende Saison gespielt haben, 5-0 aus der Halle schießt, zeigt mir ein zweites Gefühl, dass der HSV immer mehr zu dieser ganz gefährlichen Mannschaft wird, die Walter gerne haben möchte. Und ich habe verdammt viel Respekt vor dem, was der da aufbaut, weil die vom Kader her und Gesamtpaket halt nicht so stark sind wie Schalke und Bremen, aber sie spielen echt den besseren Fußball. Und wie mein Freund Nils Bohmer von Rocket Beans auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe treffend gesagt hat, jetzt treffen sie, also gegen Darmstadt, haben sie endlich mal diese 3 Chancen getroffen. Die ersten 3, die sie sonst nicht treffen. Die haben ständig Chancen, aber sie treffen mal nicht. Jetzt haben sie getroffen, damit nehmen sie halt den Gegner komplett auseinander. Gegen Bremen war es auch, da haben sie relativ früh getroffen und damit war das Spiel im Prinzip schon auseinandergehebelt. Jetzt treffen wir in 3 Wochen wieder aufeinander, da wird das ein anderes Fußballspiel sein, das ist auch klar. In meiner,
das wird ein Knaller, ne? Mein lieber Scholli.
Und vor allem in meiner tiefsten Hoffnung spielt Bremen vorher noch gegen Rostock und Ingolstadt. Und ich sage, wie es ist, das sind nicht die Mannschaften, gegen die ich eine Siegesserie verlieren möchte in Rostock und gegen Ingolstadt. Auf gar keinen Fall. Das heißt, es kann auch sein, dass wir ein Spiel verlieren und das ist gut. Das gehört einfach mal dazu. Aber wenn nicht, dann treffen wir nach 8 Siegen in Folge auf dem HSV, die bis dahin auch wahrscheinlich den Rest aus der Halle geschossen hat. Das wird ein richtiger Knaller, Alter. Da habe ich auch richtig Respekt vor. Unten zeigt mir eine andere Sache, die gerade bei St. Pauli passiert. Das hast du hier auch schon ein paar Mal prognostiziert. Die werden nicht so durchmarschieren. Und während Werder Bremen und der HSV diese Rückrunde noch kein Spiel verloren haben, also in 2022 noch kein Spiel verloren haben, ich glaube Schalke auch noch nicht, oder Schalke nicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall Bremen nicht und noch jemand anders, hat St. Pauli noch kein Spiel gewonnen. Und das merkst du jetzt auch in der Tabelle. Die waren mal recht weit vorne Erster. Ja. Jetzt sind sie nur noch ein Tor oder 2 vor Bremen. Das ist insgesamt eine richtige, also es wird noch eine richtig heftige Sache. Vor allen Dingen, weil ich nicht glaube, dass sie durchsacken werden. Aber sie werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese 6 vielleicht demnächst dann nur noch 5 sind. Aber es werden mindestens 4 bleiben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Also ich denke, dass Heidenheim sich als erstes verabschieden wird aus dem Konglomerat da von 6 Mannschaften. Und ich glaube auch, dass da jetzt, was dahinter, Nürnberg und so weiter noch kommt, da nicht mehr so wirklich nochmal mitreden wird in den nächsten Wochen. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und ansonsten stimme ich dir bei allem zu. Also ich nochmal, ich habe Pauli gesagt, die werden nicht durchmarschieren. Auch Bremen und nicht Hamburg wird jetzt nicht durchmarschieren. Das wird nicht passieren, zumindest nicht bis Ende März. So, da bin ich mir 100% sicher. Und wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, aber würde mich auch nicht wundern, wenn ihr euer erstes Spiel, was ihr dann nicht gewinnt, tatsächlich nicht gegen so einen starken Gegner wie Hamburg oder irgendwas von da oben habt, sondern gerade gegen so einen Ingolstadt oder Sandhausen oder so eine Geschichte. Ne? Weil das ist halt diese Liga. Ich habe da auch immer weniger Bock drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Weil in der Hinrunde konnte ich immer nur sagen, ja, komm, das ist alles jetzt, ne, Rückrunde da, geht's ans Eingemachte und jetzt ist das soweit. Wir haben kein sehr gutes Spiel gemacht am Samstag, fand ich, um ehrlich zu sein. Wir haben eine Viertelstunde sehr, sehr stark losgelegt, was wir eigentlich in der Regel immer machen. Und haben dann auch in der zweiten Viertelstunde der ersten Halbzeit mal so ein bisschen, weiß nicht, ob das Teil der Taktik ist oder ob das mit der Power und der Energie zu tun hat. Dann lassen wir uns ein bisschen zurückfallen. Und zum Ende der zweiten Halbzeit geht es dann wieder nach vorne. Und in der zweiten Halbzeit siehst du ein ähnliches Bild immer. ja, haben dann, wie gesagt, hätten eigentlich eins in eine Führung gehen müssen. Dann haben wir jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Sonntagstor in dieser Saison gefangen. Also der hat aus 27 Meter wird er auf einmal geschossen und das Ding klimpert im Giebel. Oder denkst du, wollt ihr mich denn verarschen? Hol den mal zurück, den Stürmer, gib dem 20 Bälle, sag hier, mach nochmal. Torwart, geh raus aus Tor, mach nochmal.
Maschallah, so, mach nochmal.
Ist so. Aber das gehört halt dann alles am Ende dazu. Ne? Und boah, ich muss ganz ehrlich sagen, zur Halbzeit hätte ich mir nicht ausmalen können, dass wir das noch drehen. Ja, aber was halt dann ganz gut funktioniert hat, waren halt die Einwechslung. So ein Marius Bülter, der jetzt seit ein paar Wochen schon auf der Bank sitzt, hat erneut gezeigt, wie wichtig der da vorne im Sturm ist, auch für den Simon Terodde. Ja, und dann schauen wir. Also ein bisschen bitter ist, dass unser hier den Rechtsverteidiger, der Norweger, den wir da jetzt gerade erst frisch verpflichtet hatten, der so ein bisschen der Pendant zu Ovian auf der rechten Seite dargestellt hat und ja, so vielversprechend aussah mit guten Flanken und Tempoläufen und hast nicht gesehen, ja, der ist erstmal platt. Das ist schon sehr, sehr, sehr bitter, weil jetzt waltet und schaltet da wieder rein, die rampfte. Das ist nicht so vielversprechend. Ja,
alleine schon bei dem Namen.
Du, ich hatte ehrlich gesagt, letzte Saison war der Spieler in der österreichischen ersten Liga, der die meisten Flanken geschlagen hat. Und da habe ich gedacht, oh, da kommt aber einer. Und dann heißt er auch noch Reini Rampfte. So, der hat eigentlich alles mitgebracht für so einen Publikumsliebling. Ne? Aber nee, der traut sich nicht viel zu. Der spielt ganz viele Bälle wieder nach hinten. Der hat nicht genug Tempo. Und, naja, weiß man das. Will noch nicht zu sehr wieder, bin ich ja schon, ins Detail gehen auf einzelne Spiele oder Spieler. Was soll ich dir sagen? Wochenende Spiel ist das wichtigste Spiel der Saison. Da müssen wir alle mit allem, die dabei sind, 100% geben. Wenn 101 geht, noch besser und gucken, dass wir 3 Punkte holen.
Und ehrlicherweise.
In Düsseldorf, ja.
Ja, da triffst du dann auf Martin Ginczek mittlerweile wieder. Ne? Hab mich auch gewundert, dass der auch nochmal wieder auftaucht irgendwo. Ich sehe es aber ganz genauso. Und natürlich bin ich, wenn ihr da mit dem Rücken dumme Witze dafür macht, natürlich nach 6 Siegen ist das wieder ein anderes Gefühl.
Ein Gefühl von Souveränität, genau.
Aber ich bin da ja auch schon durch Täler gegangen in den letzten Monaten wieder, dass es sich alles immer noch surreal anfühlt. Und an dieser Stelle, das werde ich, glaube ich, auch jedes Mal machen, vielen Dank an der Stelle nochmal für den gefälschten Impfpass von Markus Anfang, denn ohne den wäre das alles nicht passiert. Da bin ich mir nach wie vor ziemlich sicher, obwohl obwohl nämlich Experten schon sagen, er selber hat auch gesagt, ich habe gar nicht so viel verändert, die Mannschaft ist ja immer noch, die spielt einfach nur jetzt besser und das stimmt auch, aber sie haben auf einmal ein Selbstbewusstsein, das ich seit wirklich gefühlt 5 Jahren nicht mehr auf dem Platz gesehen habe und der Sturm aus Füllkrug und Duxch, der ist einfach 90 Minuten gerade brandgefährlich.
Ja.
Die hören beide nicht auf und das ist schon gut. Ja. Und die spielen zusammen und so. Das ist ganz schön ekelhaft. Das hast du auch beim Tor gesehen. Also zum Beispiel, ich will ja nicht immer über die Einzelspiele reden, so ich will das ja nicht bei uns lassen. Es ist nur eine Szene, die ich erwähnen muss. Jetzt vom Wochenende. Weißt du, da spielen einmal raus und versuchen einmal so ein bisschen zu spielen, das Ganze, und spielen nicht so konsequent destruktiv, wie sie es vorher gemacht haben, womit sie es ja, also Bremen echt ein bisschen Zahn gezogen haben. Zack, ein Fehler im Mittelfeld, zack, ein Pass in die Schnittstelle, zack, 1-0. Das war schon ziemlich stark und das wäre vor einem halben Jahr nicht passiert. Insofern gönnt mir das und ich gehe aber genauso wie du, Pillow, von Woche zu Woche da rein und weiß, dass das nichts für schwache Nerven wird. Deswegen...
Gönnen tue ich sowieso, ne? Also den Eindruck will ich nicht erwecken. Ja, und das ist auch so irgendwie, jede dieser Mannschaften, die da oben drin steckt, jeder hat so seine 2, 3 Joker. Ne? Bei euch sind das jetzt gerade so irgendwie Duxch, Füllkrug und gefühlt schon die ganze Saison auch Toprak. Bei uns ist es klar, Terodde, Salazar kann das in einem Spiel sein, im nächsten dann leider auch wieder nicht. Und wenn wir wirklich von Gefühl von Souveränität reden, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, dass Salif Sané wieder über 90 Minuten Fußball spielen kann und nichts von seiner Zweikampfstärke eingebüßt hat. Seitdem der wieder da ist, haben wir die Tore, die wir gefressen haben, waren nur Mondtore. Waren aus 25 Meter oder irgendwelche Volley-Schüsse von wer weiß wo. Der hat, glaube ich, die letzten 3 Spiele 1 Zweikampf verloren. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr gut und kann auch sehr, sehr wichtig werden im weiteren Verlauf der Saison. Ich klopfe 3-mal auf Holz, dass der von Verletzung verschont bleibt. Ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Naja, aber wie gesagt, jeder hat so seine, ne? Die Paulianer haben Burgstaller vorne drin, der brandgefährlich ist die Saison. Und jeder hat irgendwie so seine Trumpfkarten, die er ausspielen kann. Und ja, die Breite der Kader wird ein Thema werden, nach hinten raus und so weiter und so fort. Es bleibt unfassbar spannend, wahrscheinlich sogar spannender, als mir lieb sein wird.
Ja, ich glaube auch schon, dass du dir jetzt schon merkst, das siehst du dieser Liga ja auch gerade an, nachdem, wie es so bisher gelaufen ist, die drei Schwergewichte, die sorgen jetzt schon dafür, dass sie da sind. So, also das dauert jetzt noch 3-4 Wochen und dann, wenn nicht viel falsch läuft, dann steht noch eine Mannschaft vielleicht vor, obwohl sie alle nah beieinander sind. Aber dann ist auch Darmstadt vielleicht noch auf einen Punkt näher abgeholt worden oder steht vielleicht mal eine Mannschaft sogar vor Darmstadt und so. Das wird noch eine sehr, sehr spannende Runde, weil aber auch noch viel gegeneinander gespielt wird. Und es ist zum Beispiel so, dass der HSV noch drei, glaube ich, jetzt, der hat jetzt richtig Knaller. Da kommen jetzt dreimal noch richtig und dann haben sie im Prinzip nur noch relativ viel kleine Leute. Also wenn der HSV auch in 4 Wochen nach dem Bremen-Spiel immer noch am Relegationsplatz dran ist, kannst du auf jeden Fall eine Rechnung aufmachen. Wenn sie bis da ein bisschen abrutschen, weißt du, sie können das hintenrum wieder aufholen. Mhm. Und so oder so
bringt uns wieder zum selben Ergebnis. Ne? Ist alles egal, Wochenende ist Spiel. Und ja, klar, wenn du 6 Mannschaften da oben so eng aneinander hast, zwangsläufig hast du dann jede zweite, dritte Woche irgendein Topspiel dabei. Ne? So, ich habe mich ja, als wir dann die 3 Punkte geholt haben, Samstag habe ich mal schön zurückgelegt. Abends war Pauli gegen, sag mal schnell, das unentschieden, 2-2. Pauli genau, gegen Paderborn. So, also da weiß irgendeiner von den lässt Punkte, im Idealfall beide, so sind wir gekommen. Da kann sich dann halt immer schön zurücklehnen. Ne? So gleiche galt am Sonntag dann für Hamburg gegen Darmstadt. Als objektiv betrachtet, geiler geht's gar nicht. Als Schalker hätte ich ganz gerne diese 6 Punkte, ne? Diese scheiß 6 Punkte in Bremen, und ich will das jetzt nicht wieder aufwärmen, aber nur diese 6 Punkte, ne? Dann, das wäre so viel beruhigender. Aber nützt nichts.
Dann wäre es ja auch langweilig.
Nee. Ich fände das ganz cool, um ehrlich zu sein. Da hältst du immer noch 5 dahinter, die hauen und stechen und, ne? Und auch Schalke wäre ja dann noch nicht durch. Also.
Es ist halt, was die Tabelle angeht, das, was es so ein bisschen sich gerade gut anfühlen lässt, ist einfach die Tatsache, dass wir, also jetzt aus Bremer Sicht wieder, dass wir quasi von. Ich weiß noch, ich kann mich noch an Wochen erinnern, wo ich einfach geguckt habe, wie der Abstand zu Schalke immer größer geworden ist. Und es gibt diese Situation auch an diesem Spieltag zwischendurch. In der 60. Minute habe ich in der Blitztabelle gesehen, wie Schalke kurz davor war, den Anschluss zu verlieren, als es 1-0 oder 0-1 stand und so. Dann wären es jetzt 4 Punkte gewesen. Also. Jede Woche Live-Tabelle, meine Nerven sind am Ende. Ich habe schon vereinbart, ich bin Johannes Strate von Revolverheld in L.A. unterwegs, auch Die Hard Werder-Fan. Wir haben uns schon zum Frühstücken quasi ein Café ausgesucht, wo wir dann 9.30 Uhr morgens im Café sitzen und mit Handys dem großen SVW dabei zugucken, wie er gegen Hansa Rostock spielt. So bescheuert bin ich halt schon. Sitze in L.A. in Venice und guck mir Rostock gegen Bremen auf dem Handy an.
Ist richtig so, ganz normal. Also werde ich das auch machen im April, wenn ich da bin. Da ist noch heißere Phase, dann, sofern wir dann noch was da oben mit zu tun haben. Ja. Aber wenn ja, dann ist das die ganz, ganz heiße Phase. Ne, Digga, ist egal dann.
Weißt du, was das Absurde ist? Wenn am letzten Spieltag bin ich nicht in Deutschland, bin ich wahrscheinlich auch in den USA.
Das, ist ein suboptimal.
Ja, ist hart.
Zumindest für die Seite, die fußballerisch hier, ne, so. In Amerika zu sein, ist immer eine sehr gute Sache. Da ist nichts schade dran, ne? Aber ja. Ach so, und hatte ich, glaube ich, schon erwähnt, ne? Das Wochenende, an dem ich aus L.A. dann wieder komme, aus dem Urlaub, da müssen wir uns vor allem für die 2 Wochen auch mal irgendwie einverlassen, wie wir da recorden. Also so grundsätzlich kann ich das Handy-Mic mitnehmen und dann müssen wir irgendwie mal auf eine Uhrzeit einigen wegen Zeitverschiebung. Aber.
Ja, das habe ich ja jetzt durchgerechnet. Das ist so.
Hast du schon.
Das ist so, ne? 9.30 Uhr wäre ganz so, wenn du das um 9.30 Uhr so 10 Uhr machen kannst, wäre super.
Ja, kriegen wir hin. An dem Wochenende, an dem ich dann zurückkomme, dann ist das Wochenende 22. bis 24.04., da steht Schalke zu Hause gegen Bremen an. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nur das Samstag 20.30 Uhr Spiel sein kann, weil es ist noch nicht final terminiert. Was bedeutet, der Onkel landet um 18.30 Uhr in Düsseldorf aus L.A. nach 14 Stunden on Tour, wenig geschlafen und Jetlag des Todes. Dann habe ich noch gute 2 Stündchen. Einmal schnell nach Hause, Koffer in der Ecke und dann sehen wir uns im Stadion, mein lieber Freund. Ne?
Wie heißt euer Stadion gerade?
Wie heißt unser Stadion gerade? Was ist das für eine Frage? Das heißt seit 100 Jahren gleich.
Ja, nee, war. Ich habe versucht, das hier einzutragen. Ich wollte gerade Parkstadion schreiben, deswegen habe ich vergessen, wie das heißt.
Apropos Probleme mit Namensgebung. Wir beenden die Folge langsam, sind wir uns einig?
Du kündige es nicht an, mach einfach zu.
Letzte Woche sprachen wir darüber, dass die unschuldige Pizzeria Wolke in der Wolkengasse in Gießen verklagt wurde von der UEFA. Das, der Vollständigkeit halber, ist Geschichte. Wurde sich darauf geeinigt, dass der Champions League für eine Pizza und Champions League für eine Fußballliga koexistieren kann, aus markenrechtlicher Sicht. Und auch die UEFA hat in einem lockeren Statement gesagt, Deckel drauf, die Pizza darf so verkauft werden. Und das Handelsblatt schreibt, bei diesem Vorgang scheine ein übereifriger lokaler Markenmanager wohl etwas zu voreilig gewesen sein und hat sich gedacht, die machen wir fertig da in Nordhessen. Und wir springen vom vergangenen Fundstück zum neuen Fundstück. Pillow, du hast es in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt und ich auch mich hat es vorher schon erreicht und wurde wild geteilt. Emily Milli ist eine TikTokerin mit etwa 2600 Followern und die Tochter von Stefan Baumgart, der aktuell wegen eines positiven Corona-Tests zu Hause in Quarantäne ist. Es scheint ihm aber gut zu gehen, soweit würde ich gehen als Nicht-Mediziner, denn er kann schreiend durchs Wohnzimmer hüpfen, vor seiner Couch stehen, hinter ihm steht sein Hund, der wahrscheinlich auch so groß ist wie ein Kalb und hält ihm die Pfoten auf die Schulter und schaut mit ihm Fußball.
Der schaut nicht mit dem Fußball, der versucht ihn die ganze Zeit zu beschwichtigen.
Ja, das ist so beruhigend, jetzt also die Schulter massiert oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Seine Tochter selber hat eben ein Video gepostet von ihm, von ihrem Vater, wie er Fernseher und dann auch Kollegen am Telefon anschreit und auch mit den Worten kommentiert hat seine Tochter das nur noch ein paar Tage bis zum negativen Test. Dann ist in der Familie auch wieder ein bisschen mehr Frieden zu Hause. Da wird sich also auch schon darauf gefreut, wenn er wieder von der Spielfeldrandseite seine Spiele anschreit und nicht im Familienwohnzimmer.
Ja. Schon großartig. Ja, schöne Anekdote. Ging halt einfach mal durch auch alle Medien. Insofern keine große Überraschung. Aber es war ein schönes Bild. Ich bin ja der Meinung, es ist geskriptet gewesen. Ne? Also ich glaube schon, dass das kleine Bild, warum hat er eine scheiß Mütze im Wohnzimmer auf?
Der weil er sie nicht alle auf dem Zaun hat. Also ganz sauber in der Birne drin.
Aber ich finde es aber trotzdem nicht schlimm, weil das, was du gesehen hast, wie der da rumgewippt hat, das war dann wiederum authentisch. Und das habe ich das. Selbst wenn nicht, ich so oder so, ich fand es cool. Aber haben wir vorhin bei Bundesliga drüber gesprochen. Jetzt ist es kultig. Was ist denn, wenn Köln nur noch 15. ist?
Ja, ist richtig.
Mit den Gedanken lassen wir euch jetzt in Ruhe und schicken euch nach Hause, denn ich muss Koffer packen, denn morgen geht's los.
Eine Sache noch, Peter, ich würde dich ehrenamtlich damit beauftragen, mein Auge drauf zu behalten, wann diese Champions League Pizza denn dann jetzt endlich in die Tiefkühlregale kommt und dann müssen wir doch hier mal einen fachmännischen Test machen, oder?
Ja, vor allen Dingen möchte ich an der Stelle nochmal anmerken, dass wir bestimmt nicht unmaßgeblichen Anteil daran hatten, dass dieses Verfahren eingestellt wurde. Insofern würde ich schon vorschlagen, nochmal die Pizzeria verlinken. Schöne Grüße und ich mag Salami.
Ja. Wir hatten oberflächliche Kontakte über Instagram. Ich schau mal, was ich machen kann.
Ich muss wissen, was auf der Champions League Pizza drauf ist.
Schick dir mal die Bankverbindung rüber auch.
Nee, sollen einfach Pizza schicken. Und nur mal mit Bankverbindung, Alter.
Klar. Vom Geld kann ich mir Pizza kaufen.
Alles für den Fußball hier. Bitte ist auf dem Platz. Für die Pizza. Bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao, ciao.
Bis nächste Woche.